es gibt eine neue Erfindung auf dem Videomarkt.
Tatsächlich?
Ja, Instant-Kassetten. Die können Sie schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist.
Ach.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Neumodischer Scheiß. Wer braucht denn sowas? Wir haben Instant Kino für euch.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Das braucht ihr nicht mehr im Wasser auflösen. Wir präsentieren hier Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und im Stream. Für euch die nächsten 2 Stunden. So viel ist sicher. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Jasmin. Hallo.
Hi.
Und den Flo. Hallo, hallo.
Hallihallo.
So, so. Der Lars ist hier an den Reglern. Der Robert nachher noch kommt aus wie Kai aus der Kiste. Aus der Dose, mehr oder weniger. Und hören neue Musik von Tycho. Und gleich gibt's dann die Filmstarts der Woche.
Was machst du da?
Ich versuche, die Polizei zu erreichen. Ich habe versucht, die Polizei zu erreichen.
Funktioniert's?
Ich krieg hier kein Netz. Und bei dir?
Ich habe kein Handy.
Du hast wirklich kein Handy?
Filmstart der Woche.
Ja, so sieht das aus. Es ist wirklich eine dünne Kinowoche, möchte man sagen. Der große Blockbuster war letzte Woche mit Deadpool, Wolverine. Und wir haben, ja, da brauchst du gar nicht den Kopf so zur Seite zu legen, Flo. Der Film läuft wie Bolle im Kino.
Da weichen alle aus danach, das meinte ich damit eher.
Also, es ist definitiv der große Sommerblockbuster bisher. Zumindest der einzige Film oder fast der einzige Film, abgesehen von Animationsfilmen für die ganze Familie, der so halbwegs seine Erwartungen erfüllt. Und auch im Arthouse-Kino bleibt es noch ein bisschen ruhig, bis dann nächste Woche, wir haben es ja schon angekündigt, mit Long Legs und mit The Dead Don't Hurt, auf jeden Fall 2 sehr große Filme starten werden. In dieser Woche müssen wir mal gucken, was so bleibt quasi, was die Besucherzahlen anbetrifft. Aber ein Film ist auf jeden Fall bei uns auf dem Treppchen ganz oben gelandet und das finde ich schon absolut okay, auch wenn ich vielleicht nicht ganz so begeistert bin wie du, liebe Jasmin. Aber dazu sprechen wir dann gleich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Der Film stellt auf jeden Fall, und ich habe es ja eben auch schon angekündigt, eine gewisse Revolution dar, wenn man das so hinstellen darf. Auch wenn das jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt nur Marketing ist oder ne, der Film sich halt irgendwie darüber auch ein Stück weit verkaufen soll, aber das ist schon ein Fakt auf jeden Fall, dass wir es hier mit einem Regie-Duo zu tun haben. Auf der einen Seite haben wir die Schauspielerin Sara Amir Ebrahimi. Die hatte die Hauptrolle sehr, sehr beeindruckend gespielt in Holy Spider. Hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen, und sie ist halt auch nicht nur Schauspielerin, sondern hat auch schon Casting und Schnitt und so etwas vorher gemacht. Also die ist, ich würde sagen, vielseitig unterwegs in der Filmproduktion.
Mhm. Ja. Die war aber wirklich extrem beeindruckend, wirklich in Holy Spider, wie sie da gegen die Bürokratie auch ankämpft. Sehr, sehr spannender, starker Film. Und sie hat jetzt zum ersten Mal hier die Regie übernommen, gemeinsam mit Guy Nativ. Und Guy Nativ wiederum ist ein Regisseur aus Israel, der schon vielfach Filme inszeniert hat. Zuletzt war Golda von ihm in Kinos, der Film über Golda Meir, die Premierministerin von Israel im Yom Kippur-Konflikt. Den hatten wir hier schon ein Stück weit kritisch besprochen, den Film. Nichtsdestotrotz ist er jetzt wieder da quasi und wieder im Kino bei uns. In diesem Fall halt eben gemeinsam mit Sar Amir Ebrahimi. Und warum ist das so besonders? Haben wir ja auch nicht selten. Wir hatten ja letztlich beispielsweise auch The Gate, was ja auch ein Regieduo war von Frau und Mann. Aber hier in diesem Fall ist es halt wirklich so, dass es eine Regisseurin aus dem Iran ist und ein Regisseur aus Israel. Und warum das so ein Sprengfass, so ein Pulverfass ist quasi, so viel Potenzial bietet, auch durchaus für eine kritische Auseinandersetzung. Das zeigt der Film an sich schon, das thematisiert der Film ja auch an sich schon, denn es geht ja auch um die Fehde, um den Konflikt, um auf der einen Seite der Tatsache, dass der Iran natürlich so irgendwie gerne auch irgendwie an großen Sportwettkämpfen teilnimmt, um auch zu zeigen, wie groß und mächtig halt irgendwie die iranische Gesellschaft und das iranische Land ist, die Nation ist. Auf der anderen Seite aber natürlich auch immer die Gefahr da ist der Niederlage und das insbesondere halt eben gegen Israel, den Erzfeind.
Ja, also ganz grundsätzlich geht es in dem Film um eine Judo-Weltmeisterschaft in Tiflis in Georgien, zu der das iranische Frauen-Judo-Team anreist. Und eine der Sportlerinnen, Leila Rosini, hat einen fantastischen Tag. Man merkt, es ist was drin. Sie kann nach dem Gold greifen, wird darin zunächst auch von ihrer Trainerin Mariam bestätigt. Aber das Regime meldet sich, der erste Sportverband, dann auch die Geheimpolizei und fordert, dass Leila den Sieg hinschenkt, dass sie eine Verletzung vortäuscht und aufgibt, um die einfach generelle sportpolitische Entscheidung, dass Kämpfe gegen Israel boykottiert werden und man vor allen Dingen auch nicht gegen die verlieren darf oder die Chance sich geben, durchzusetzen. Und das Ganze wird halt immer mehr zu einer Drohkulisse aufgebaut, die halt leider das Wettkämpfe überschatten. Sie kämpft weiter, sie bleibt im Wettbewerb trotz aller Widerstände, während ihr Mann im Iran bereits nach der Entscheidung, das zu machen, anfängt, das Land zu verlassen, ins Exil geht. Also sie weiß, es ist eine Entscheidung, die dafür sorgt, dass sie nicht zurückkehren kann. Trifft sie trotzdem, während man drumherum halt über ihre Teammitglieder, ihre Trainerin mitkriegt, warum diese Entscheidung halt auch ein riesiges Gewicht hat und es durchaus auch Empathie für Leute gibt, die diese nicht treffen können in dem Moment. Gleichzeitig versucht der Weltjudoverband, sie zu unterstützen und ihr Hilfe zukommen zu lassen, aber der Film zeigt da halt auch die Grenzen von Sportpolitik gegen Staatspolitik. Und das Ganze ist eben eine Verquickung von Sportfilm, eben mit auch durchaus sehr gut gefilmten, interessanten Sportsequenzen, in diesem Fall eben Judokämpfen, die auf der namensgebenden Tatami, also der Matte, stattfinden und allem, was drumherum geschieht, was ich jetzt mal so einen politischen Thriller, Drama, Dystopiefilm sagen würde. Und das Ganze könnte natürlich nicht zu einem zeitlich passenderen Zeitraum released werden, wenn wir uns sowohl die politische Spannung zwischen Israel und dem Iran als auch die laufenden Olympischen Spiele und eine Hinrichtungswelle, die mit dem Einsetzen eines neuen Staatschefs einhergeht, ansehen. Also es ist ein Film, der eben durchaus sehr in der Zeitgeschichte verankert ist. Gleichzeitig ist es auch ein Film, der durchaus die Botschaft hat, dass es für einzelne Leute, die halt einfach ihren Sport oder ihre Leidenschaft ausüben wollen, teilweise gar nicht so wichtig ist, woher die GegnerInnen oder die Leute, die diesen Sport mit ihnen ausüben, kommen. Also das sozusagen, es gibt eine Szene, wo gesagt wird, dass sie aus Israel kommt, war nie das Hindernis für mich. So, mir war es immer egal. Und es gibt auch eine Szene, wo die sich halt einfach mit der israelischen Sportlerin unterhält.
Das ist relativ am Anfang tatsächlich. Ne? Da weiß man ja noch gar nicht so, wenn man nicht absolut informiert ist, darüber, wo da jetzt das Problem sein soll quasi. Man merkt schon die Distanz zwischen den beiden und das etwas awkward, was so zwischen den beiden halt herrscht, ne? Dass man halt irgendwie da schon nicht so richtig frei reden kann miteinander, aber ansonsten merkt man halt einfach ganz klar, es sind einfach zwei Sportlerinnen, die beide nur gewinnen wollen quasi und beide eben den Sport lieben.
Genau, doch Anteil einander am Leben voneinander nehmen, einfach, dass sie so einfach fragen, wo sozusagen, wie geht's deiner Verletzung, was macht die Familie, ach, du hast Schluss gemacht mit deinem Freund, auch okay, hast du die Musik gehört, die ich dir empfohlen habe, also auf so einem Level, die Leute, die man halt am Rand von so Sportevents immer wieder mal trifft.
Allein nur das könnte theoretisch auch einfach der Plot von einem Disney-Film sein oder sowas. Sport verbindet.
Ja, aber es ist halt schon hochbrisant ja, natürlich.
Nur hier halt
ne?
eben nochmal
halt
auf
wirklich,
einem,
ja. Also was der Film halt wirklich vermag und eben auch mit Mitteln, wie du schon gesagt hast, des Thrillers, da schlägt natürlich dann auch nochmal die Schwarz-Weiß-Inszenierung zu, ne? Die ja, der Film ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Und dann hat man natürlich ja immer die Figuren im Schatten und man hat ja durchaus auch so ein leichtes Noir-Feeling an einigen Stellen, dass man halt hier eben ja diesen sportlichen Wettkampf hat, aber der zeigt halt auch eben auf eine sehr beeindruckende und sehr eindringliche Art und Weise, was es halt eben bedeutet, wenn man sich wirklich im Iran gegen den Staat auflehnt quasi und gegen den Staat entscheidet.
Genau, dass eben ja sportlicher Erfolg, politischer Erfolg doch eben nicht immer das sind, was halt einhergeht oder was gewollt ist und dass eben die Motivation von SportlerInnen nicht immer die ihres Landes ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir uns in Erinnerung rufen sollten, wenn wir jetzt gerade Olympische Spiele sehen und dann, ach ja, die Person kommt aus einem Land, das gerade politisch irgendwas Unsympathisches macht, deswegen mag ich die Person nicht. Ich glaube, es ist auch wichtig, da Biografien im Hintergrund in Erinnerung zu rufen, dass Sport eben auch etwas ist, was Leuten ganz unabhängig wichtig sein kann und gleichzeitig werden sie halt politisch immer wieder vereinnahmt und in solche Situationen gebracht, dass sie halt für ein Regime, hinter dem sie vielleicht auch gar nicht stehen, repräsentativ auftreten müssen, um ihren Sport weiter ausüben zu dürfen.
Mhm. Ja, es ist natürlich auch immer eine große Gefahr und echt eine Brisanz halt irgendwie, die da drin liegt, überhaupt an so einem Sportwettkampf teilzunehmen für eine Nation wie den Iran. Und dann hast du ja eben die Menschen, die dann auch in Berührung kommen mit anderen Kulturen und anderen Lebensweisen und anderen Sichten halt irgendwie auf die Welt und was anderes kennenlernen und dann irgendwie feststellen müssen, das war ja vergleichsweise halt irgendwie in der DDR auch ähnlich, ne, dass halt eben die Menschen rausgegangen sind und dann halt eben an Sportwettkämpfen teilgenommen haben und teilweise dann ja auch eben dort im Land geblieben sind oder halt irgendwo geflohen sind in eine andere Region. Und das ist halt ja natürlich auch immer die Gefahr. Und dann da eben diese Agenten auch zu haben, die dann wirklich einem da die Schlinge um den Hals legen und immer fest dazuziehen, das ist schon ziemlich, macht einen ziemlich fertig, auch im Kinosessel, finde ich.
Es basiert auch auf einem realen Vorfall. Also Said Malay, das ist halt ein männlicher Sportler, hier in diesem Fall halt eben eine Sportlerin, weil man da natürlich noch mehr Unterdrückung und Dynamiken des Iran erzählen kann. Aber dieser Judoka ist halt tatsächlich angetreten, nachdem er ja gebeten wurde, sich zurückzuziehen und ist danach nicht wieder zurückgekehrt in sein Heimatland, sondern für die Mongolei und den Aserbaidschan angetreten. Mhm. Und seitdem wurde auch von Judo-Wettkämpfen der Iran tatsächlich ausgeschlossen, weil eben das einfach tatsächlich passiert ist, dass da halt Druck aufgebaut wurde, Verletzungen vorzutäuschen und dass der Weltverband das nicht dulden wollte. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was der Film zeigt, wie wertvoll es sein kann, wenn eben solche Institutionen auch sich hinter die AthletInnen stellen. Mhm. Und ja, das ist ja halt auch nicht wertlos. Und wenn wir schon über Holy Spider gesprochen haben und insgesamt diesen Film, und es gibt ja einfach ein sehr, sehr großes iranisches bzw. persisches Exilkino, und ihnen steht eigentlich die gesamte Welt als Drehort offen, außer dem Iran halt. Und deswegen, das Ding wird halt jetzt hier auch in Georgien gedreht, also sozusagen am Originalschauplatz, also tatsächlich da in einer großen Sporthalle, die sie da zur Verfügung haben.
Ja, Holy Spider war ja ein schwedischer Film, ne?
Genau.
Ja, von einem iranischen Regisseur, der eben in Schweden lebt. Und wenn du das jetzt auch eben nochmal erwähnt hattest, dass das so die Aktualität natürlich auch anbetrifft, schauen wir uns halt eben die russischen Athleten und Athletinnen an, ne, die halt eben jetzt hier, sonst sind es über 300 gewesen, die zu den Olympischen Spielen kamen, jetzt sind es glaube ich 13 oder 23, irgendwie sowas war es, die dann eben unter neutraler Flagge starten, ne, weil eben, ja, wie du schon sagst, halt einfach sie für den Sport antreten und als Menschen antreten halt irgendwo und nicht konform gehen mit dem, was ihr Land macht.
Mhm. Genau. In dem Film wird am Rande auch das Verbandsteam der Geflüchteten erwähnt. Das gibt es bei den Olympischen Spielen halt auch immer wieder mal, dass geflüchtete Athletinnen sozusagen unter neutraler Flagge oder Verbandsflaggen antreten können, also der Weltverband. Das ist, also ja, es greift halt tatsächlich sehr in aktuelle Ereignisse rein, aber ich würde jetzt den Film auch würdigen. Also es ist sehr gutes Message-Kino, aber ich würde ihn handwerklich über das Message-Kino hinaus hervorheben. Du hast schon Schwarz-Weiß genannt. Der Todd Martin heißt, der Kameramann hat bisher irgendwie 3 Credits und keine Wikipedia-Seite, aber würde ich mir merken. der hat das Ganze in einem 4:3-Format und eben Schwarz-Weiß inszeniert, aber er verwendet die kaum noch gewürdigte Technik des Tinting, also sozusagen dem eine leichte Farbgebung zu verpassen. Und das Ding hat halt so eine leicht grün gelbliche Grundfärbung und das nimmt sehr viel von dem sterilen Schwarz-Weiß raus, was es halt auch sein kann, und gibt zum anderen mehr Nuancen in der Dunkelheit, was du ja schon erwähnt hattest mit dem Noir-Ding, und eben auch eine eigene Färbung, die das Ganze ja durchaus anders erscheinen lässt als manch anderer Schwarz-Weiß-Film. Also ist halt auch gerade eine Technologie, die sich halt auch wieder ein bisschen entwickelt, Schwarz-Weiß. Wir hatten Mami Water ja auch schon Anfang des Jahres, wo ganz neue Technologien entwickelt wurden. So weit ist es hier nicht, aber es wird halt durch Tinting viel gemacht. Es wird gut eingesetzt und gibt dem Film eine eigene Atmosphäre. Und dieses 4:3 bringt dann halt sehr, sehr nah rein, auch in die Ringkämpfe. Das ist halt spannend, wie halt da mit Close-Ups gearbeitet wird, wie nah es dran ist. Sie haben da bis auf die eine Schauspielerin Weltmeister-Level Judoka reingeholt als DarstellerInnen und halt auch einen das choreografieren lassen. Also da sozusagen SpitzensportlerInnen zeigen da halt schon, was sie können. Deswegen läuft das Ganze halt auch ziemlich organisch und hat eine Dramaturgie. Und gleichzeitig eben auch andere Szenen von Leuten, die durch Räume gehen, wann eine POV der Menschen angenommen wird, wann man von außen rein sieht. Also es werden halt einfach sehr viele Shots verwendet, wo man merkt, es wurde darüber nachgedacht, wie kann ich meine Kamera gerade einsetzen, wie kann ich sie optimal positionieren und auch wie kann ich dieses spezielle Bild, diesen Bildzuschnitt verwenden, um einen Mehrwert daraus zu ziehen, ist nicht nur zu so einem Gag zu machen.
Mhm. Ja, nicht zu vergessen, Oppenheimer natürlich, der ja auch nicht in unwesentlichen Teilen irgendwie schwarz-weiß war. Ne?
Ja, genau. Ja,
ganz klar, also auch das, was ich beeindruckend fand, war auf jeden Fall auch die Hauptdarstellerin Ariane Mandy, die das wirklich sehr überzeugend und kraftvoll auch rüberbringt. Also nicht nur die sportlerischen Szenen, sondern auch wirklich auch das Schauspiel, die Charakterszenen. Sarah Amir Ibrahimi spielt wiederum ihre Trainerin. Also ist hier quasi in einer Nebenrolle zu sehen, die aber auch nicht unwesentlich ist natürlich. Wenn du jetzt schon sagst, dass das für dich hier nicht nur Message-Kino ist, für mich war es vielleicht ein bisschen mehr Message-Kino, also mehr halt irgendwie das Ganze drumherum doch essentieller und wichtiger, was jetzt die Qualität des Films anbetrifft. Mir war er vielleicht ein Stück weit zu konventionell beziehungsweise zu geradlinig erzählt. Also der ging jetzt für mich nicht weit genug so in die Tiefe, was so die Hintergründe anbetrifft. Die Flucht des Ehemanns passiert auch irgendwie so ein bisschen am Rande. Und der ist ja schon, also eben auch chronologisch erzählt und recht geradlinig erzählt in dem, was er halt eben darüber bringt. Da er halt wirklich auch nur in diesem Zeitraum in Georgien oder beziehungsweise im Iran spielt, also in diesem kurzen Zeitraum halt quasi, ist es natürlich auch schwierig, da noch mehr Hintergründe irgendwie mit reinzubringen. Das ist ja auch schon eine konsequente Entscheidung gewesen. Das fehlt mir so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall sehenswert und stark und ja, ich mag auch so diese Aufnahmen von oben auf diesen Ringen quasi, ne? Also es hat dann diese Symmetrie dann auch drin und es ist schon echt stark inszeniert.
Ja, also mir hat das Pacing gefallen mit dieser, sozusagen, das ist sehr chronologisch, fast echtzeitwirkend erzählt wird, aber es gibt ja Rückblenden, die genommen werden, um auch Layla mit ihrem Ehemann zu zeigen. Und ich glaube, wenn man viel mehr davon gemacht hätte, wäre es noch messagefilmiger geworden, weil man, und wir erklären euch, was hier passiert. Und so ist es halt eine Geschichte, die ist geradlinig, aber das Pacing hat mich mitgenommen. Und das ist auch, also sozusagen, müsst ihr sehen, ob es euch auch mitnimmt. Und ich glaube, dass eben der Film, wenn er rein historisch als Setting wäre, also wenn es um zum Beispiel die Sowjetunion gehen würde oder wenn es ein fiktives Setting wäre als Dystopie, würde das Ganze auch funktionieren. Und es ist nicht so ein nur weil es gerade aktuell ist, weckt es das Interesse. Ich würde sagen, weil eben einige der Leute bisher relativ wenig Credits haben oder das erste Mal auf dem Regiestuhl sitzen, wie Samir Ibrahimi. Das ist halt, also für mich ist das für einige von denen ein bisschen so das Meisterstück im Sinne von, sie zeigen, dass sie es handwerklich wirklich drauf haben. Auch für Geiner Tief. Also ich mochte weder Golda noch Skin, aber das ist jetzt der erste Film von ihm, ist eine Kurzfilm, habe ich nicht gesehen, der mir tatsächlich wirklich gefallen hat. Also vielleicht ist das auch jemand, der kongenial arbeiten sollte und einfach gute Leute um sich herum haben, weil geglänzt hat er ja auch jetzt mit diesem Film als, also ich glaube, da ist auch viel einfach gute Regieentscheidung mit dabei gewesen.
Ja, sicherlich. Seine Erfahrung halt auf jeden Fall und auf jeden Fall auch der Wille zur Inszenierung von seiner Regiepartnerin. Ja, also sehenswert in jedem Fall. Unser Filmstart der Woche, Tatami, amerikanisch, britisch und georgisch koproduziert. Die haben dafür gesorgt, dass diese Geschichte auf die Leinwand kommt, aber ja, es ist ein iranischer Film, nichtsdestotrotz. Jo, danke dir, wir hören auch noch Musik, die sie regelmäßig auf ihren Kopfhörern hat.
Genau, das ist von Justina, das ist eine Rapperin, die, weil Frauen keine Solo-Musik machen dürfen, im Iran ausgewandert ist und in den Protesten der letzten Jahre halt immer wieder sozusagen Soundtracks geliefert hat, also auch Musik aus dem aktuellen Zeitkontext und iranischer Rap.
Sieh dir diese riesen Tomaten an, Martha.
Ich hab gar nicht gewusst, dass man so große züchten kann, Jim.
Ich frag mich nur, wo sie hin will. Sie hat den kleinen Timmy erwischt.
Armer Kleiner.
Und den Ratzeputzer aufgefressen.
Filmstarts der Woche.
Jo, und damit kommen wir so ein bisschen zum Horrorfilm der Woche. So ein bisschen, so ein kleines vielleicht. So ist eher der Horror-Thriller der Woche vielleicht.
Ja, der Thriller mit der FSK 12.
Der Woche.
Genau.
Genau. Aber wir haben ja sonst nichts diese Woche.
Das ist korrekt, hier wird kein kleiner Timmy von der Tomate aufgefressen.
Ja, schade.
Das sind schon Killer-Tomaten von Outer Space oder so irgendwas, ne?
Ich dachte, ja, natürlich, genau, also der Angriff der Killer-Tomaten. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre der große Twist, denn wir sind hier natürlich in einem Film von M. Night Shyamalan, der Mann, der mit dem Twist bekannt geworden ist, mehr oder weniger, der großen Revelation am Ende des Films. Die hatte sich dann irgendwann ein bisschen ausgelutscht, aber nichtsdestotrotz macht er weiter Filme, mal besser, mal schlechter. Bin gespannt, wie er sich Trap einordnet, der den fantastischen und noch nie dagewesenen deutschen Untertitel No Way Out hat.
Ja, ich gucke auch gerade nochmal aufs Poster. Das Poster passt zu den Killer-Tomaten, weil das ist auch sehr rot. genau. Also ich kann schon mal vorwegschicken, ich fand ihn besser als den letzten Shyamalan-Film, den ich geguckt habe. Sowohl.
Welcher war das?
Der letzte, den ich geguckt habe, war von seiner Tochter. Das war dieser The Watchers.
Das ist ja gut, okay. Das
und der letzte
ja,
von ihm war Knock at the Cabin. Den fand ich ja relativ enttäuschend, auch wenn da einzelne Leute zwar positiv hervorgestochen sind.
Der war okay.
Ja, eben, der war halt ein bisschen weniger, für mich ein bisschen weniger als okay. Mhm. Hier haben wir jetzt Josh Hartnett als liebenden Vater und gleichzeitig den Todescreep aus der Hölle, der mit seiner Tochter bei einem Konzert ist von einem Popsternchen, die sich Lady Raven nennt, gespielt von der Tochter, müsste die Tochter sein, relativ sicher. Genau, die Tochter von M. Night Shyamalan, Saleha Knight Shyamalan. Und da kommt dann relativ früh, nicht nur im Trailer, sondern eben auch im Film, erfährt man, dass Josh Hartnett ein Serienmörder ist und das komplette Konzert nur darauf ausgerichtet ist und nur stattfindet, mehr oder weniger, um ihn zu fassen. Deswegen ist auch extrem viel Polizei dabei. Überall FBI, SWAT-Wagen sind draußen. Und er wird natürlich nervös. Auch wenn, wie man im Trailer schon gehört hat, gesagt wird, er gerät natürlich nicht in Panik. Er ist der ultimative, ich hab die Kontrolle, Mensch. Und, ne? Und gleichzeitig hat in den ersten 10 Minuten seine Tochter schon das erste Mal zu ihm gesagt, du bist heute komisch, Papa, was ist los mit dir? Wo wir vielleicht dann auch schon bei so einem Punkt wären, den ich habe, das halt, also, wenn man den Film guckt, man muss schon den Regler für Suspension of Disbelief wirklich wieder gefühlt auf maximalen Anschlag drehen, weil Dinge wie, der Typ ist mega kontrolliert, zwar irgendwie stimmen, aber trotzdem auch eine Behauptung sind, weil ich das Gefühl habe, man merkt ihm schon relativ früh an, dass er einfach komisch wirkt und er wie der letzte Creep wirkt. Und so, dass halt seine Tochter auch wirklich auch in den ersten 15, 20 Minuten schon mehr als einmal zu ihm sagt, was ist denn los mit dir, lass uns doch dahin gehen, lass uns das mal, du bist abwesend, du bist komisch. So. Und trotzdem kommt keiner der anwesenden Polizisten, fällt auf, dass der eine Typ da ein bisschen komisch ist. Wobei halt anscheinend auch bei dem ganzen Konzert eben auch gar nicht so viele mittelalte Männer da sind, überraschenderweise, weil es halt das Zielpublikum halt Teenie-Mädchen sind. Genau. Dann, man kriegt natürlich auch nicht mit, wie er Leute umbringt. Das haben sie dann auch, was die Ergebnisse seiner Taten angeht, immer relativ gut umschifft, dass man, wenn irgendwie gezeigt wird auf einem Handybildschirm, guck mal, was für ein krasses Bild hier von irgendwelchen zerteilten Menschen ist oder sonstiges, dass man das nicht sieht, wo halt dann in Deutschland zum Beispiel die Freigabe jetzt relativ gedrückt ist. Ansonsten, ich will trotzdem nicht zu viel sagen, weil hinten raus dann vielleicht doch noch ein bisschen was mehr passiert, als der Trailer vermuten lässt. Wo ich mir aber nur dachte, so irgendwann, der Film ist 105 Minuten lang und ich hatte trotzdem gefühlt eine halbe Stunde vor Schluss das Gefühl, oh, hier könnte schon Ende sein. Und dann hört der Film nicht auf und dann dachte ich wieder, oh, hier könnte Ende sein. Aber es geht nochmal weiter. Also ich hatte das Gefühl, der Film möchte am Ende einfach nicht aufhören.
Weil es so schön ist.
Weil es so schön, ja, mehr oder weniger. Was ich allerdings sehr, sehr gut fand, also es war schon, also die Inszenierung ist schon ziemlich geil, die Bilder sind top, die sind vom aktuellen Stammkameramann von Luca Guadagnino, der auch Suspiria, Call Me By Your Name und jetzt Challengers gedreht hat, Sayumbo Mukdeprom heißt der, ist ein Thailänder und das sieht man im Trailer auch schon, das fällt im Film noch mal mehr auf, dass jede Begegnung, die Josh Hartnetts Figur mit einem anderen Charakter hat und wenn die sich gegenüberstehen und einen Dialog haben, ist immer so gefilmt, dass diese Beklemmung, die hat, oder man hat das Gefühl, wenn aus seiner Perspektive die andere Person im Bild ist, kriegt man mit, wie er sich so ein bisschen ausgefragt anfühlt, weil es wirkt immer wie ein Interview, wie so ein Talking Head oder sowas, dass der Hintergrund so dann doch unschärfer ist, als er normalerweise wäre und die Person schon sehr stark im Fokus einfach steht und immer sehr zentral ist. Und das fand ich ziemlich geil, weil das hat halt einfach diese, seine Stimmung so, glaube ich, so ein bisschen eingefangen, dieses, jeder fragt ihn aus, irgendwie. Ne, also das bringt so ein bisschen so diese Nervosität mit und habe ich so tatsächlich ansonsten auch noch nicht unbedingt gesehen und sorgt halt für eine gewisse Spannung einfach. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
Mir fällt jetzt nur noch der weil irgendwie ist mir spontan gerade dieser Spike Lee Banküberfall-Film eingefallen damals mit hier Cliff.
Da bin ich leider
Inside Man. Inside Man, genau war es, Inside Man. Das war auch so ein, da hat das zwar auch immer irgendwie so eine Figur im Fokus dann so irgendwie, ne? Das war mir jetzt egal.
Aber genau, und ansonsten, also wer Josh Hartnett als stabilen Creep sehen möchte, sage ich mal.
Ich glaube, das ist eins seiner verborgenen Talente, Creeps zu spielen. Also hat er nicht so oft gemacht, aber wenn, dann immer sehr, sehr gut.
Also ich finde, er überzeugt schon.
Ja.
Wie gesagt, mein größtes Problem sind halt wieder so Sachen, dass ich glaube, er hat es wieder selber geschrieben. Ja, wenn Scheinmann dann irgendwie selber schreibt oder so. Also ich denke mir so, gib dem Mann mal ein ordentliches Skript, weil ich habe immer das Gefühl, der kann schon mit einem guten, der hat hier einen guten Kameramann und der kann auch schon inszenieren, dass da eine gewisse Stimmung aufkommt und eine Beklemmung. Nur das Problem ist halt, du musst halt dran glauben, dass der Typ der glücklichste Mann des Tages ist auf jeden Fall und natürlich alles so passiert, wie er es gerade braucht, dass er nicht auffliegt oder sowas, weil es halt wirklich mehrere Szenarien, also die eine Szene ist im Trailer drin, wenn er diesen T-Shirt-Verkäufer anquatscht und der ihm einfach aus, es gibt im Film wird dann eine Begründung genannt, warum er ihm das erzählt und wenn er da sagt, ja, ich darf es keinem erzählen, aber wir suchen hier den Butcher oder sowas, das ist wie gesagt, das in den ersten 10, 15 Minuten ist das schon auch direkt drin, weil Lars hatte ja, du hattest ja Angst, dass es eventuell dass der große Twist ist, dass er dieser Mörder ist, der gesucht werden soll.
Und
ja,
der Trailer war schon viel zu lang und auch ein bisschen spoilerig. So.
Ja.
Ich hatte mir halt gedacht, weißt du, du gehst halt ins Kino, begleitest halt ihn mit seiner Tochter zu diesem Konzert und dann kommt die große Revelation quasi. Wir haben es hier mit einem Serienkiller.
Du hast halt, glaube ich, vor der 5-Minuten-Marke geht er auf Toilette und guckt halt auf seinem Handy diesen Typ, den er eingesperrt hat, dazu. Wo halt schon klar ist, okay, er ist irgendein Krimineller und nach 13 Minuten oder sowas kommt halt eben dieser T-Shirt-Verkäufer, der sagt, wir suchen hier den Butcher und ich darf es dir eigentlich nicht sagen. Und der ihn dann, der nimmt ihn dann auch noch mit ins Lager und erzählt ihm einfach gefühlt alles. Der hat einfach den naivsten, leichtgläubigsten Typen da gefunden, der ihm einfach den Tag rettet.
Vielleicht ist das seine große Stärke, sein großes Talent quasi.
Ich weiß auch nicht. Also da dachte ich mir echt so, ist der ernsthaft so? Ist der so schlecht gebrieft in allem?
Also ja. Social Engineering kann schon funktionieren, aber wenn sie es nicht zeigen, dann ist es halt nicht glaubhaft.
Nee, also er sagt, ich arbeite bei der Feuerwehr und das reicht ihm dann aus, weil du bist ja einer von den Guten, wenn du bei der Feuerwehr arbeitest automatisch. Was okay. Schon, glaube ich, im großen Ganzen ja stimmt, ne? Ja. Mit Nobody Ever Made a Song, Fuck the Fire Department oder so. Aber es war trotzdem so, nee, weil er halt, also für mich tatsächlich trotzdem immer zu sehr noch nach Creep einfach wirkte und auch immer ein bisschen komisch einfach war. Und wie gesagt, allein die Tatsache, dass seine Tochter mehrfach anspricht, dass er halt heute komisch ist, fand ich halt schon so. Und keinem fällt das auf ansonsten, wenn da halt irgendwie auf 12.000 Leute gefühlt 3.000 Polizistinnen sind.
Ja, aber es sind halt eben auch 12.000 Leute, ne? Also da interessiert, glaube ich, irgendwie ein Familienvater, der ein bisschen komisch ist, dann doch irgendwie keinen.
Naja, wenn es halt darum geht, dass das einzige Zielpublikum, was die Polizeileute suchen, halt Familienväter sind, ne?
Naja.
Aber wie gesagt, ich kann sagen, kann man trotzdem gucken. Ich glaube, Ich hatte davor schon mein Gedanke, vielleicht ist das wieder so ein Fall für, keine Ahnung, Herbert und Kerstins erster Horrorfilm so ein bisschen. Oder okay. Mir sind gerade keine besseren Namen eingefallen. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich glaube, so kann man es auch sehen, wenn ich auch so gucke, wer da alles reingeht oder sowas. Weil er schon recht spannend auch erzählt ist, aber sich eben halt dann an vielen Stellen auch wieder, man merkt halt, ne, wir zeigen halt nicht, was er tut, so, weil sonst wäre es deutlich härter einfach so. Aber ich hatte zum Glück auch nicht zu sehr das Gefühl, dass eine angezogene Handbremse ist und man eigentlich schon gern mehr gezeigt hätte, man es aber dann aus eben Ratinggründen nicht macht.
Hm.
So. Natürlich haben wir auch wieder ein Cameo von Shyamalan. Er muss natürlich wieder mitspielen und quatschen.
Aber schön, mal Josh Hart mal wieder zu sehen in so einer großen Rolle. Ich meine, er war zuletzt bei Oppenheimer auch mit dabei, so, ne, und hat hier und da.
Aber da waren ja viele dabei,
sag ich mal. Das ist doch krass, wie viele dabei waren auf jeden Fall. Ansonsten halt eher so, er ist halt irgendwie, hat sich hier mit Guy Ritchie angefreundet, ne, Operation Fortune und Cash Truck gemacht. Aber naja, ansonsten ist seine Karriere doch ein bisschen so erloschen, möchte man fast sagen, so im Ansatz mehr oder weniger. Großes Ding irgendwie in Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Und jetzt mal wieder in der Hauptrolle zu sehen. Schön.
Ja.
Macht es auch überzeugend.
Ja, genau, er schon. Und ich fand auch, dachte mir schon, dass die Tochter von Shyamalan ist, die Sängerin spielt. Mhm. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, aber das hat eigentlich auch gepasst. Und ich fand es auch schön, dass man im Abspann gesehen hat, dass zumindest die Songs, die sie als Lady Raven da singt, alle auch von ihr wirklich performt wurden und auch von ihr mitgeschrieben wurden oder sowas.
Ja. Als Taleka halt schon irgendwie eine Weile musikalisch unterwegs und hat hier halt eben als Lady Raven den Soundtrack auch gemacht, von dem wir jetzt auch was hören werden. Der ist bei uns nicht erschienen, in den Staaten wohl schon, aber gut, interessiert ja eh keinen, ob das Ding erscheint oder nicht. Es ist bei Spotify und es ist in den Streamingdiensten eures Vertrauens zu finden. Und da hören wir jetzt noch ein bisschen was raus aus dem Soundtrack. Für den Moment.
Ja.
Alles gesagt.
Ich habe auch gesehen, am Ende der Sendung gibt es auch noch Freikarten zu gewinnen.
Ja,
da könnt ihr dann auf jeden Fall, kann man das machen.
Das kann man machen. Trap No Way Out läuft in allen Multiplex-Kinos ab dieser Woche. Wir hören Release. Hier ist Saleka vom Soundtrack.
Fünf, vier, drei, zwei, eins. Overkill!
Filmstarts der Woche.
Ich suche hier gerade nach den E-Mails mit den Pressetext zum Lama, habe deswegen meine Betreffzeile nach Lama durchsucht und finde hier lauter E-Mails mit Pressemitteilung zu Kendrick Lamar. Ich bin begeistert. Aber es geht um ein anderes Lama. Und zwar um den Film Was will der Lama mit dem Gewehr, der ab dieser Woche in den Kinos läuft und aus dem Bhutan zu uns kommt. Da haben wir auch nicht oft Kino. Hier auf der Leinwand in den deutschen Lichtspielhäusern. Der Film, eine Bhutan-Taiwan-Frankreich-USA-Koproduktion, läuft ab dieser Woche in den Passage-Kinos an. Und gesehen hat ihn niemand Geringeres als der Robert, und zwar in der Sneak. Was will der Lama mit dem Gewehr? Hier ist der Robert.
Ja, hallo. Ich habe für euch Was will der Lama mit dem Gewehr gesehen? Ja, als erstes habe ich den ja im Sneak gesehen. Und bevor ich jetzt mit der Filmbeschreibung anfange, erkläre ich mal kurz, was ein Lama ist. Weil Was will der Lama mit dem Gewehr ist natürlich ein geistlicher gemeint. Und auch, ich weiß nicht, ob es an anderen so geht. Also mir war das noch kein Begriff. Ich kann nämlich da noch nicht aus. Mir sagt zwar der Dalai Lama was, aber wenn man sich nicht damit befasst, weiß man da auch nicht so viel darüber. Also, weil der Dalai Lama ist ja der übersetzt als ozeangleicher Lehrer oder so. Und das ist der oberste des Buddhismus, also des tibetischen Buddhismus. Und genau, und dann gibt es einfach nur, nicht Dalai Lama, sondern Lama. Und das ist dann so eine Art Hohepriester, Leiter, also ein Mönch sozusagen, ne? Der hat ein oberer Mönch von gewissen, der zugeordnet ist zu gewissen Dörfern oder so. Genau. Und das ist ein Lama. So, erstmal vorab geklärt. Deswegen kommen wir jetzt, also ein Lama ist ein Geistlicher des Buddhismus und so wie in so einem Priester eben. Und genau, jetzt kommen wir zu dem Titel wieder. Was will der Lama mit dem Gewehr? So, wir haben einen Film, der spielt in Bhutan. Es ist der erste Film, den ich sehe aus Bhutan. Weiß nicht, wie viel es da vorher schon gab, aber ist ja ein ganz besonderer Staat. Ja, und im Film geht es, die ganze Welt erstickt in Chaos und Krieg, ne? Und in den kleinen buddhistischen Königreich im Himalaya in Bhutan, da ist alles noch in Ordnung. Und da gibt es eben noch einen König und der will sein Volk glücklich machen. Und tatsächlich wird das Land, ist wirklich das letzte Land, was ins Internet angeschlossen wurde und was dann Fernsehen bekommt und was auch noch die Demokratie einführt. Das heißt, die Leute müssen jetzt zum ersten Mal wählen. So, das heißt, es wird auch überall im ganzen Land wird durchgeführt, so eine Vorabwahl, erstmal nur um zu zeigen, ja, wie geht das denn? Die eine ist konservativ, die Partei, die eine ist für mehr Wirtschaft. Also ich glaube, das ist dann dieselbe, dann die eine für mehr Soziales und so. Es gibt drei Parteien. Das ist jetzt auch ein bisschen lange her, als ich den gesehen hatte. Es gibt drei oder vier Parteien. Und ja, und diesen haben die einer jeweiligen Farbe zugeordnet. Ne? Das kennen wir ja von unserer Politik, dass sie jeweils irgendwelche Farben haben und die wurden den jeweiligen Farben zugeordnet. Und zusätzlich zum Beispiel kam bei einer Testwahl schon, das ist jetzt kein Spoiler, ist schon witzig zum Beispiel, da wird einfach, wählen die und dann ist fast alles blau und so, weil ich glaube, blau war die Farbe des Königs und alle Leute, die das nicht so richtig verstanden haben mit den Wählen, haben gedacht, na, ich wähle halt meinen König, der ist super, blau. So, ne, deswegen aber auch die Testwahlen, um so rauszufinden, damit die das auch lernen, wie das geht und alles, und das spielt nicht im ganzen Land, wir gucken hier die ganze Zeit auf ein kleines Dorf. So, und der Lama von diesem Dorf, der hat irgendwie, ja, so, ja, der ist irgendwie, den reicht's jetzt und der beauftragt einen jungen Mönch, ein Gewehr ran zu schaffen. Kündigt eine wichtige Zeremonie an und ja, die Spannung im Dorf steigt. Die Vorfreude ist riesig, aber was will der Lama mit dem Gewehr? Genau, das ist sozusagen das Finale des Films. Und ja, das ist erstmal der grobe Kontext, diese Einführung der Freiheiten und wie wird das Wählen organisiert. Und ja, dieser Film, der nur 107 Minuten geht, ist ganz, ganz ruhig erzählt, ganz langsam. Also richtig, Ja, ein richtiger, ruhiger, angenehmer Film. Keine bösen Sachen. Man hat natürlich schöne Landschaften. Das ist ein Land, was noch nicht so wirtschaftlich, ne, die sind auch nicht so, dass die da auf Wirtschaftswachstum setzen und so. Und deswegen ist es auch alles, also der ganze Film ist in so einer gewissen Ruhe gestaltet. Und das ist ja für mich wirklich ein Film, den man nachmittags so guckt. Ja, das ist so was ganz ruhiges, ruhiges asiatisches Kino zu sagen. Wirklich Arthouse, würde ich jetzt sagen. Und der kommt ja auch im Passage-Kino und da gehört auch wirklich hin. Und tatsächlich ist ein Film, ich konnte viel lernen über dieses Land, ein bisschen was über die Kultur. Ist jetzt nicht unbedingt jetzt mein Film, dafür ist es zu ruhig und zu langsam, aber wer auf ruhige Filme steht oder ein bisschen was über Bhutan wissen will, dann, ja, da hat man auf jeden Fall, ist es sehr interessant, da den Film zu sehen. Ich habe mich auch nochmal über Bhutan belesen, weil das fand ich ja schon sehr interessant, weil das ist so ein Staat, der nicht wirklich immer nach vorne rückt, also man muss sich schon damit beschäftigen. Was ist sehr interessant ist, da die ja ewig so ja, abgeschnitten von der Welt leicht scheinbar alles so ihre Ding gemacht haben, ist das auch das einzige Land, was auf der Erde klimaneutral ist. Und das ist ja schon ziemlich cool, weil, wie ich schon gesagt habe, die setzen wenig auf Wirtschaftswachstum und stattdessen auf Naturschutz und Glück, ne? Und das ist ja cool. Also da sind auch nur drei Viertel des Landes noch bewaldet. Brandrodung wird verboten, also ist verboten und steht unter Strafe. Und auch in der Schule wird da Umwelt, wie man mit der Umwelt umgeht, auch nahegebracht. Alles, also ja, ziemlich, in der Hinsicht dann ein ziemlich cooler Staat. Und ja, also auch ein sehr, sehr schöner, angenehmer, ruhiger Film. Ja, genau, also auf jeden Fall für Leute, die einen ruhigen Film sehen wollen, die ein bisschen was über Bhutan lernen wollen, die asiatischen Kino nicht abgeneigt sind, besonders wenn es mal nicht aus Korea, China oder Japan kommt. Ja, dann ist der Film auf jeden Fall empfohlen. Ne? Man hat auf jeden Fall eine schöne, ruhige Zeit. Man darf den Film auf jeden Fall nicht gucken, wenn man abends sehr müde ist. Das, ja, aber das ist ja jetzt nicht gegen den Film. Das ist auch mal schön, wenn ein Film sehr ruhig ist und sich Zeit nimmt. Und genau das macht dieser Film und der vielleicht auch das Lebensgefühl eventuell vermittelt so ein bisschen von diesem Land. Ja, und was der Lama mit dem Gewehr nur vorhat, das müsst ihr herausfinden, wenn er ins Kino geht. Ja, ja, jetzt ab jetzt startet.
Ah.
Tschüss.
Tschüss. Danke dir. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Robert, um uns was zu erzählen über das, was der Lama mit dem Gewehr anstellt. Monk and the Gun, der Film jetzt zu sehen im Kino ab dieser Woche. Danke dir. Und ebenfalls in den Kinos ist ab dieser Woche ein Film zu sehen, der auch Leipzig Bezug hat. Und zwar Tage mit Nadira. Du hast ihn gesehen.
Ja, Jasmin. Sie sprechen Sinatra aus im Film. Okay. Aber ja, Tage mit Nadira oder Tage mit Nadira ist ein regionaler Film. Es geht um einen Chauffeur, der eben den Jet-Set herumfährt, auch hier in der Region, irgendwo um Leipzig. Und es kommt eine reiche katarische Familie an. Der Patriarch muss sich einer medizinischen Behandlung unterziehen und der Chauffeur ist halt angeheuert, diese Familie herumzufahren. Und die Tochter des Patriarchen Nadra sucht sich speziell den Chauffeur aus, um dann mit ihm durch die Nächte zu ziehen und ja, ihn in Anspruch zu nehmen, um noch ein bisschen ja, Freiheit zu haben, bevor sie heiraten muss, weil der Patriarch möchte sie gerne in die Ehe bringen, bevor er sich einer schweren, riskanten Operation unterzieht. Und Nadra struggelt auch durchaus merklich damit, dass jetzt dieser Schritt in ihrem Leben kommt, weil sie ist als Künstlerin und Kulturbotschafterin so unterwegs und vertritt Katar in der Öffentlichkeit. Und das Ganze ist dann halt von der Geschichte über die Begegnung dieser Menschen, hat was von Slice of Life. Also es werden halt einfach so teilweise Alltagsszenen gezeigt. Es gibt dann auch noch einen dramatischen Höhepunkt, wo Nadra tatsächlich ja, für einen Moment sich komplett zurückzieht, verschwunden ist und der Fahrer losgeschickt wird, sie zu holen. Aber es ist halt mehr, was die Begegnung der Charakter miteinander macht, und es ja, zeigt so ein bisschen die Welt von Domestiken und Dienstboten, was ja ein Konzept ist, was in Deutschland seit ja, dem Ersten Weltkrieg weniger relevant wurde und tatsächlich in der Gesellschaft einfach gar nicht mehr so präsent ist. Aber der Film erinnert halt daran, dass es die in unserer Gesellschaft eben durchaus noch gibt und spielt halt in den Hinterzimmern von Hotels, Lagerräumen, so Kaffeeküchen von ja, Chauffeursfirmen, an Autos gelehnt, in irgendwelchen mittelmäßigen Clubs, wo man Touristen hinfährt, um ihnen das wilde Nachtleben mal zu zeigen. Während Leute halt durch Luftfrachtcontainer räumen, um dem Jetset seine unermesslich teuren Schuhe ranzuziehen. Und das Ganze ja, wird halt auch durchaus kontrastiert mit eben der deutschen mittelständischen Firma mit einem patriarchalen Geschäftsführer, der halt ja auch durchaus sehr autoritär auftritt, und dann eben der katarischen Adelsfamilie und deren Dienstbotinnen und wie die halt alle auch Uniform tragen. Also sowohl die Chauffeure haben halt ihre eigene Uniform, als auch die ja, die Hausbediensteten, die mit dem Jetset mitfliegen, als auch die tauchen auch auf Krankenschwestern und dann ja, Diplomaten und Schützenvereinsleute. Also es geht viel um Uniformität und Rollen, in die Leute gedrängt werden.
Klingt nach einem guten Dokumentarfilm. Aber kann der Film denn tatsächlich auch irgendwie auf der Handlungsebene bestehen?
Da es Slice of Life ist, es geht halt eher um die Figuren.
Mhm.
Und ich habe sie geglaubt, die Figuren.
Mhm.
Sie funktionieren. Aber die Figuren sind halt weniger clever, als sie denken, dass sie sind.
Mhm.
Wenn halt so Nadira sagt, vielleicht kann ich mit Kunst doch die Welt verändern und sowas, dann ist es halt so, ja, du bist ein reiches Nepo-Mädchen, man versteht schon, dass sie halt das gerne möchte, aber gleichzeitig ist es was in ihrer Rolle halt auch überhaupt nicht so gegeben ist und naiv wirkt, während sie es sagt. Und es sind jetzt nicht die sympathischsten Leute insgesamt, aber man versteht halt schon, warum sie eben sind, wer sie sind und wie sie mit ihren Rollen halt strugglen und halt auch wie so Dienstboten, Dienstherrinnen Beziehungen auch einen mentale Kosten haben auf Leute und wie halt sozusagen für seine eigene Familie zu arbeiten, ja, sozusagen da auch das Familienzusammensein verändert.
Klingt nicht uninteressant, auf jeden Fall. Ich sage das hier so ein bisschen skeptisch, ja, weil meine Autorin, die den Text geschrieben hat für den Kreuzer, die Laura, war halt wirklich ziemlich abgeturnt, fand den relativ klischeehaft, freche Sprüche, Perückenchoreografie, plötzliches Verschwinden auf einem Rave im Wald und wieder auftauchen, natürlich bekleidet durch einen innerstädtischen Brunnenhüpfen. Weil sie da mit ihrer MPDG-Pflicht, also jungen, grüblerischen, gefühlvollen Männern beizubringen, das Leben und dessen unendliche Mysterien und Abenteuer zu umarmen, so vollumfänglich gerecht wird. Und der Film hätte halt irgendwie auch den unsympathischsten Protagonisten des Jahres.
Okay.
Das waren so die Kritiken, die sie hier so unter anderem in ihrem Text verarbeitet.
Kann man, glaube ich, alles auch da reinlesen. Mhm. Ich glaube eben eher, dass also dass nicht das Nadradin die Aufgabe hat, ihm was beizubringen, sondern sie ihn halt vereinnahmt dafür, das zu tun. Und ja, so, es ist halt ein Dude. Also der struggelt, er möchte halt gern Autor sein, also wie sie halt auch gern Künstlerin wäre, das ist halt, was sie verbindet, dass sie gern kreativer wären und mehr Einfluss auf die Welt hätten, als sie das haben. Mhm. Und ja, damit halt auch struggle, dass sie so sind. Und die Clubszene, ja, gibt einen choreografierten Tanz und es gibt halt auch diesen Rave. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn man versucht, so Musikerlebnisse zu inszenieren, wie sie sich anfühlen und nicht, wie es tatsächlich aussehen würde. Mhm. Und da, wenn eben Leute in so einem, wie gesagt, mittelmäßigen Club viel choreografierter tanzen, als es sein sollte, zeigt es halt eben, wer dazugehört und wer nicht. Und das so ein halt In-Group, Out-Group, wer ist hier zum Arbeiten, wer ist hier zum Spaß haben. Uniformität sind halt Themen des Films und deswegen verzeihe ich, dass es da choreografiert ist. Und diesen Rave hauptsächlich in Farben und nicht in Tanz zu zeigen, bin ich auch okay mit gewesen. Insgesamt mag ich, wie die Kamera und wie die Bilder da sind, weil sie eben Orte, die für andere Freizeit sind, als Arbeitsplätze zeigen. Wie gesagt, Hotels, gut, Krankenhäuser sind nicht Freizeit, aber eben halt auch den Arbeitsteil von Krankenhäusern und nicht den PatientInnen-Teil, was man im Film halt auch nicht so häufig sieht. Und eben, ja, Flughäfen und all das, also sozusagen den Bedienstetentrakt zeigt und teilweise eben auch sehr opulentes Licht verwendet, aber eben ist immer wieder kontextualisiert. Also da ich habe halt interessante Sachen darin gefunden und ich glaube, ich hatte auch einfach die Laune, dem Film eine Chance zu geben und gesagt, das ist hier ein Debütfilm aus der Region. Ich gehe da jetzt mit offenem Herzen rein und sehe ihn mir ressourcenorientiert an. Wenn man ihn defizitorientiert betrachtet, findet man auch sicherlich Sachen, die der Kritik wert sind. Aber ich finde dieses Thema von Dienstboten und was das mit einem macht, interessant genug und selten genug gezeigt, dass der Film mir was Neues gegeben hat und eben auch in der Weise, wie die Bilder gefilmt wurden, hat er mir auch Sachen gezeigt, die ich sonst nicht so sehe. Und das hat mir gereicht, um unterhalten zu sein und dass er mich eben für seine Laufzeit mitgenommen hat. Es wird jetzt keiner sein, der in den Jahresendlisten auftaucht bei mir oder mir lange in Erinnerung bleibt, aber ich hatte halt die roundabout 90 Minuten eine gute Zeit damit.
Ja, das ist Leipzig zu sehen. Kriegt man Leipzig mit im Film?
Man kriegt Leipzig mit, man am Rande. Die Autokennzeichen sind tatsächlich Düren, das hat mich erst verwirrt, aber wahrscheinlich ist das, wo sie es gemietet haben.
Ja, genau. Euskirchen und Düren sind ja immer die beiden. Das ist meine Heimat, auf Rande erwähnt. Da, wo tatsächlich immer der ADAC, glaube ich, und so seine Mietwagen herstellt.
Genau, deswegen waren die Limousinen alle mit dem Kennzeichen. Aber ja, man kriegt schon mit, dass es Leipzig ist, aber es müsste nicht Leipzig sein. Es könnte halt jede andere mitteldeutsche oder vielleicht auch deutsche Stadt sein. Aber ja, Leipzig ist sichtbar, wird erwähnt. Es gibt auch eine Szene, wo halt sie einen Fußballclub besuchen und die sich bei den Kataris bedanken. Also auch ein bisschen so strukturelle Dinge werden, die Region ausmachen, werden so ein bisschen gezeigt.
Mhm. Ja, ich weiß nur noch, dass ein Arbeitskollege von mir irgendwie anscheinend als Setrunner tätig war und wohl eventuell, wenn es nicht gecuttet wurde, im Hintergrund zu sehen ist. Das fand ich noch sehr lustig. Der hat mich nämlich gefragt, ob ich da vielleicht hingehe zur Premiere, weil am Donnerstag ja Premierenveranstaltung war mit Regisseurin und auch eben Leuten vom Team und so.
Ja, könnt ihr jetzt gucken, wie sich Leipzig da vielleicht auch drin wiederfindet in dem Film Tage mit Nadra, der ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist. Läuft im Passage-Kino und im Luru-Kino auf dem Spinnereigelände. Das Regiedebüt von Josefine Friedetzky.
Im Luru ist die Tage, glaube ich, auch noch eine Vorstellung, wo sie auch noch mal zu Gast ist.
Ist das
die
so?
Regisseurin? Das habe ich.
Bist du dir sicher?
Da bin ich mir relativ sicher tatsächlich.
Ich nicht.
Ich gehe das noch mal ganz kurz nachrecherchieren. Ja.
Mach mal.
Das habe ich doch hier gelesen.
Am 2. August war die.
Ach, gestern. Die war gestern schon. Verdammt, genau. Ich dachte, die wäre jetzt irgendwie morgen, oder?
Nee, die war schon gestern.
Entschuldige.
Macht nichts. zu sehen ab dieser Woche auf jeden Fall im Kino Tage mit Nadra. Danke dir.
Gerne.
Ja. Ja, wir kommen zu den Looney Tunes.
Ja.
Die wundervollen. Endlich mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen und zu erleben tatsächlich. Looney Tunes geht weit zurück.
Das ist korrekt und ich verachte den deutschen Titel irgendwie, weil bei uns im Dokument stand auch nur ein klebriges Abenteuer und es steht fast überall irgendwie immer nur ein klebriges Abenteuer. Im Deutschen ist dann der Titel ein Daffy Duck und Schweinchen Dick retten die Welt, aber ich glaube, als ich Leuten die Namen gesagt habe, können die Leute selbst damit teilweise nichts anfangen und ich bin der Meinung, wenn der Film einfach auch im deutschen Titel irgendwo ein Looney Tunes Film drinstehen hätte, so wie im Original eben The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie, hätte man vielleicht dann doch nochmal 10 Leute mehr reingekriegt, weil der aktuell sehr, sehr schlecht aussieht.
Ja, aber der ist, also natürlich hat es auch irgendwie der Film so ein bisschen schwer, weil er so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt und steht, weil du auf der einen Seite ein erwachsenes Publikum hast, was du ansprichst, aber eigentlich der Animationsfilm per se ja bei uns in den Kinos meistens eher ein jüngeres Publikum anspricht und die können wiederum mit Looney Tunes, glaube ich, nichts anfangen.
Ja, ich behaupte auch, der an sich, ich habe das Gefühl, ich bin auch nur geguckt, weil ich Looney Tunes kenne und weil ich so war, hey, das ist ein eigentlich groß produzierter Cartoon mal wieder, weil das ist ja was wir ansonsten jetzt nicht in, glaube ich, so einer Größenordnung einfach im Kino bekommen.
Ja, wirklich klassisches 2D-Cartoon-Kino.
Genau, also ne? Ist auch sehr gut animiert. Man sieht auch im Abspann später dann auch so die ganzen Sketches halt und sowas, wo dann dran steht, hier, da soll der sich so rumdrehen und sonstiges. Mhm. Und eben auch, ne, wie ihr vielleicht vom englischen Titel schon gehört habt, da ist das schon eher drin, geht es um eine Sci-Fi-Variante mit Aliens. In dem Falle dann, es wirkt natürlich sehr nach 50er-Jahre Science-Fiction-Sachen. Da sind auch natürlich die Designs und alles direkt dran. Weil wir folgen Daffy Duck und Schweinchen Dick, die zusammenwohnen und deren Haus einmal im Jahr unter die Lupe genommen wird von einer Inspektorin. Und wenn das Haus nicht sauber genug ist und der Garten und sowas, dann wird es abgerissen und konfisziert und ihn einfach weggenommen. Und sie übersehen leider Gottes ein Loch im Dach, an dem grüner Klipper dran ist, weil da ein UFO abgestürzt ist. Und dann geht es darum, irgendwie das Haus zu reparieren und natürlich, was es mit diesem UFO auf sich hat, warum Kaugummis eine große Rolle spielen, was Geschmacksexplosionen damit zu tun haben. Wir haben natürlich Anspielungen später noch an, ist großartig, wenn irgendwie, ich weiß gerade nicht, ob es Deep Impact oder Armageddon ist, sowas spielt auch noch eine Rolle. Und ich glaube, wer noch mehr Filme aus der, also weil ich kenne zum Beispiel Der Tag, an dem die Erde stillstand nicht, so. Aber ich vermute, wer gerade das Original, ich glaube, es ist aus den 50ern auch oder sowas, kennt, der wird da auch seinen Spaß mit haben. Und drumherum haben wir halt viel Looney Tunes Humor, sag ich mal. Weil wir haben halt Daffy Duck, die komplett verrückte Ente, die auch, das fand ich ein bisschen komisch, halt die Verschwörungstheoretiker-Ente ist, die halt irgendwie Verschwörungspodcasts hört und auch oder Sendungen schaut dazu. Und auch an irgendeinem Punkt dann irgendwann mal sagt, so siehst du, hättest du nur früher auf mich gehört. Und
total verrückte Ente halt.
Ja, ja, aber also es geht halt auch darum, dass wenn auf die dass sie halt wegen der Verschwörungstheorien an die Aliens glaubt und dann halt irgendwann auch recht damit hatte. Was ich so ein bisschen komisch fand, aber okay. Und dann halt eben das nervöse Schweinchen, was immer, wenn es noch nervöser wird, anfängt zu stottern mit Schweinchen Dick. Wir kriegen auch mit, wie sie das Haus gekriegt haben von Farmer Jim, der meistens nur als, wenn er dargestellt wird, als einfach nur ein steifes Bild gezeigt wird, wo wirklich nur die Lippen animiert sind, so, das sieht alles großartig aus, so, und wir hatten es vorhin schon vom Formatwechsel oder von einem 4:3-Bild, hier gibt es auch ein, zweimal fantastische Formatwechsel, wenn die beiden auf Jobsuche sind, beziehungsweise verschiedene Jobs machen, und dann wird richtig schön klassisch, die vielen Kreise, wo dann die beiden Köpfe durchgucken und dann eben im Schnelldurchlauf ganz viele Jobs, bei denen sie gefeuert werden, in klassischer Kurzclip-Manier abgefeuert. Allgemein, ich fand's ziemlich gut runtererzählt auf die 85 Minuten. Es ist jetzt nicht irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, das hat Länge, aber es wirkte auch trotzdem nicht zu hektisch oder sowas. Also ich fand's tatsächlich relativ angenehm. Es gibt natürlich Sequenzen und Sachen, die sind sehr drüber. Und wie gesagt, man muss halt was damit anfangen können, dass halt die meisten Gags irgendwelche Slapstick-Sachen sind oder halt eben Daffy Duck holt halt ständig, oh, ich werde gebraucht, den großen Holzhammer raus und haut damit einfach auf Dinge drauf. Und das kann man dann halt eben lustig finden oder auch nicht. Den Humor muss man dann irgendwie gucken, ob das was für einen ist. Ich konnte da ganz gut lachen teilweise, weil ich einfach dann auch denke, das ist halt, das ist irgendwie 80 Jahre alte Cartoons, die jetzt nochmal da sind, dass die dürfen das auch noch, sage ich mal, dass die Pointe meistens ist, dass sich jemand wehtut. Auch wenn das ansonsten heute, ich glaube, bei moderneren Figuren hätte ich auch gesagt, das muss nicht mehr sein oder sowas. Aber ich bin so, es sind Looney Tunes, die machen das schon so lange, die dürfen das auch weiterhin machen.
Ja, ich meine, der Reiz an Despicable Me, ne, ich einfach unverbesserlich, Teil 4 war jetzt beispielsweise, wie in anderen Filmen halt eben genauso auch, dass sich die Minions auf die Oma hauen. Also.
Ja, ja. Ich meine, wo haben die Minions das her?
Ja.
Eben von sowas wie den Looney Tunes genau. halt. Genau. Na, und ich finde tatsächlich, für mich sind dann die Looney Tunes die charmanteren Charaktere, weil die machen auch schon Spaß. Ich fand auch die deutsche Synchro tatsächlich vollkommen fein. Also da war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, oh Gott, das klang schlimm. Ich finde es großartig, wie der deutsche Sprecher von Daffy Duck das gemacht hat. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie er heißt. Mhm. Aber der hat das Spuckende hat er schon gut gemacht. Ich habe tatsächlich Lust, ich hoffe, wenn er irgendwie rauskommt, dass man ihn nochmal auf Englisch gucken kann, weil im Englischen macht das hier Eric Bowser. Der ist ja schon seit ein paar Jahren irgendwie die Stimme von eben Porky Pig, Daffy Duck und eben Bugs Bunny. Und er hat ja auch letztes Jahr, als die Streiks waren, die Sackstreiks waren, fantastische Ansagen gemacht in der Stimme von Bugs Bunny oder sowas. Und das ist... Es war schon sehr unterhaltsam. Mhm. Und auch hier ist natürlich am Ende, du merkst schon bei dem Film auch wieder... Natürlich ist es ist zwar Looney Tunes, aber es ist trotzdem irgendwie im Kern für eine sehr junge Zielgruppe, was du halt gerade am Ende wieder merkst und sowas, wie gut alles ausgeht und wie wenig dann doch die Bedrohung war irgendwie.
Ja. Also das Erstaunliche an dem Film ist ja auch, dass wir uns wirklich glücklich schätzen dürfen, dass wir ihn überhaupt eben auf der Leinwand erleben dürfen, denn er ist ja woanders noch nicht gestartet.
Ne? Genau, du hattest gestern nochmal irgendwie geschrieben, dass in Amerika gibt es noch keinen Start hat und
genau, Frankreich auch nicht. Irgendwie. Der Film beim Annecy Film Festival lief, genau dort als Eröffnungsfilm, als Weltpremiere auch gestartet ist. Ja, auch dort ist er noch nicht zu sehen in den Kinos in Amerika. Ist die Frage, ob er ins Kino kommt oder dann doch irgendwie bei HBO landet.
Fände ich sehr schade tatsächlich. Ja. Also ich meine, ich habe jetzt mitbekommen, dass er wohl bei uns auch, und auch meine Vorstellung, er läuft hier im Sinne des Zeits auch immer nur 11 Uhr und 14 Uhr und gar nicht später oder sowas, wo man auch schon merkt, okay, das ist schon für die ganz Kleinen erstmal so. Oder eher für, man bedenkt nicht an Erwachsene damit, sage ich mal so. Mhm. Und es waren, also ich glaube, mit mir waren noch irgendwie 6 andere Leute im Kinosaal oder sowas. Also der läuft leider sehr, sehr schlecht bis jetzt. Und auch die Prognosen sind jetzt erstmal nicht so pralle, was ich sehr schade finde, dass der halt jetzt untergeht. Und wie gesagt, ich kann mir aber schon auch wirklich vorstellen, dass diese Filmtitelwahl da, dass halt meistens überall nur das klebriges Abenteuer steht und man die Leute erstmal halt nichts mit dem Titel anfangen können. Mhm. Weil das kennt ja keiner. Das ist ja auch, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, aber ich glaube, klebriges Abenteuer ist auch kein so schöner Wortwitz, sage ich mal, auf irgendeinen alten Filmtitel oder sowas, wie sie es im Original halt gemacht haben. Und das ist dann irgendwie schade, dass der so untergeht. Und wirklich beworben wurde auch nicht so viel. Ich habe das auch nur, irgendwo habe ich letztens einmal einen Trailer gesehen oder so. Und das war es dann auch schon wieder.
Ja, mich fand das auch erstaunlich, den irgendwie in der Startliste zu sehen. Und so richtig weiß man nicht, also wissen die wohl auch nicht, was sie damit anfangen sollen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ja, zu sehen jetzt, wie du schon gesagt hast, meistens nachmittags 15 Uhr Cineplex, 14:10 im CineStar jetzt beispielsweise heute. Im UCI läuft er immerhin 16:45 in Halle, im Prisma und im Cinemax ebenfalls zu sehen ab dieser Woche. Daffy Duck und Schweinchen Dick retten die Welt.
Erleben ein klebriges Abenteuer.
Klebriges Abenteuer, genau. Ab dieser Woche im Kino zu sehen, nutzt es. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr die Gelegenheit habt, den Film in den Kinos zu sehen. Danke dir.
Packt Kinder ein und habt Spaß oder so.
That's all, folks. Der letzte Film, den wir hier an dieser Stelle besprechen wollen, er hört auf den Namen Berlin Nobody, aber ist eigentlich tatsächlich eine amerikanische Produktion, glaube ich. Ne?
In der Tat. Und im Amerikanischen heißt er auch A Sacrifice. Ja.
Spielt aber in Berlin.
Er spielt aber in Berlin und Ja, um es mit zugezogen maskulin zu sagen, die Dorfbewohner warnten uns, geht nicht in die sündige Stadt und falls doch, meidet die Nacht und meidet die Schatten. Nur verrückte Dame muss nochmal die Zeitung aufmachen. Und das ist ungefähr der Vibe, den einem der Film vermittelt. Berlin darf die verruchte europäische Stadt sein, die junge amerikanische Frauen in Gefahr bringt und man darf sich exotisiert fühlen, wenn man der deutschen Kultur angehört. Das Ganze ist inszeniert von Jordan Scott, der Tochter von Ridley Scott, der auch mitproduziert. Also sie hatte, glaube ich, irgendwie 15 Jahre jetzt Werbefilme gemacht seit ihrem letzten Kinofilm und kommt hierfür zurück. Es ist ein Sekten-Thriller, der sich um einen Psychologen, Soziologen Ben Monroe, gespielt von Eric Banner, dreht, der nach Berlin kommt, unter anderem um seine Scheidung zu verarbeiten, aber auch um das Bundesamt für Verfassungsschutz zu unterstützen dabei, High Control Groups, obwohl dieses Begriff nie verwendet wird, obwohl die Theorie von Strukturen von Kulten finden sich woanders, auch hier angesprochen wird. Es will, am Ende wird der Begriff nicht erwähnt, die soziologische Basis wird nicht erklärt und am Ende ist es halt ein ganz Standard-Kultfilm, also ein Film über einen Kult, der finstere Dinge plant, Leute zu irrationalen Handlungen drängt und ganz offensichtlich sektenhaft wirkt. Dieser Kult ist aber um eine NGO aufgebaut, die vorgeblich die Welt retten und das Klima schützen möchte. Aber sie sind Ökofaschisten und Antinatalisten und
sie sind also das, was die neue Rechte einem erzählen will, was viele aktuell sind, so ungefähr.
Genau, sie soll das so. Was wäre, wenn die letzte Generation die Ideologie benutzt wurde, um eine Sekte zu bauen?
Das klingt irgendwie fast, als wäre es ein bisschen gefährlich, dass Leute so Filme darüber machen, dass solche Organisationen so sind, wenn es halt genügend Leute gibt,
aber der Film ist nicht nuanciert und niveauvoll genug, als dass es als irgendetwas anderes als ein Vorwand für ihr Kult. Aber ja, das ist offensichtlich europäische Folklore, dass Umweltorganisationen radikal sind. Ben Monroe ist geschieden und seine Tochter Mezzi, gespielt von Sadie Sink, kommt dann auch nach Berlin und ist so mittelbegeistert, aber verbringt Zeit in der Stadt, lernt dann in der U-Bahn einen Creep kennen, freundet sich mit dem an und der bringt sie direkt in den Kontakt mit Kulten und auch ins Berliner Nachtleben, was natürlich extrem gefährlich ist und man wird sofort unter Drogen gesetzt und von Sekten entführt, wie es sich gehört. Am Ende muss der Vater sie retten, wie es sich gehört. Die Polizei ist dabei. Einer der Polizisten, der ständig auftaucht, hat nicht mal einen Namen, sondern steht in den Credits nur als Lead Detective drin. Das ist die Art von Film, die das ist. Es gibt einen Twist, den man voraussehen kann. Es gibt Sophie Reuss, die ihre 120 Tage von Bottrop Fassbender Energy komplett channelt, um eine Sektenführerin zu spielen. Silvia Höchs spielt auch eine Ermittlerin und macht das auch alles adäquat. Also Schauspiel ist da und alles andere nicht.
Was bleibt da noch?
Ja, das ist Berlin.
Macht's wenigstens Spaß, Sadie Sink beim Party machen oder sowas zuzugucken?
Man kann ihr auch beim Weinen und beim Kotzen zuschauen.
Das ist ja fantastisch.
Wenn du Sadie Sink beim Party machen, weinen, kotzen und unzufriedenes Scheidungskind sein, also in ihrem Brett-Sommer, wenn du Sadie Sinks Brett-Sommer sehen willst, dann ist das der Film für dich. Und ansonsten kann man Eric Banner als einen der geschiedensten Leute sehen, das ist auch okay.
wird er so wütend, dass er grün wird oder sowas?
Aber er läuft mit sehr viel Enthusiasmus in den Wald rein. Oh.
Er läuft ins Grün rein, anstatt grün zu werden.
Ja, genau. Das ist die Polizei läuft mit. Das ist
ist wichtig, die Polizei, dein Freund und Helfer, ne?
Ist die einzig Guten in Berlin. Also da musst du.
Entschuldigung.
Du musst, also wenn du in Berlin bist, auf jeden Fall den Polizisten vertrauen.
Das klingt nach einer richtig guten Idee.
Naja, das ist also, ja, also ich fand es tatsächlich interessant zu sehen, wie halt aus so einer Außenperspektive Berlin als so ein Sündenbabel aufgebaut wird, als eine Person, die sich halt mit so Kultdingen schon ein bisschen beschäftigt hat und mit High Control Groups als halt, also wir hatten mit.
Man kann sagen, wir hatten letztens das bei Kinds of Kindness.
Ja, wir hatten mit Kinds of Kindness einen Film, der unendlich viel besser dieselbe Theorie erklärt und auch dabei deutlich, ich sag mal, transgressiver ist, was Gesellschaftsbilder angeht. Und ja, ich habe in diesem Film nichts gelernt und ich hatte auch keinen Spaß.
Das ist ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne, Berlin Nobody hat und nicht vergessen.
Hilf der Polizei, das ist unser Wahlspruch.
Wahr gesprochen, Robin.
Gut, und dann hätten wir noch Liebesbriefe aus Nizza. Furchtbarer Trailer. Also wirklich nicht gut. André Dussillier hier als gehörnter Ehemann, der erfahren muss, dass seine Ehefrau ihn vor 30 Millionen Jahren betrogen hat und deswegen halt jetzt loszieht, um ihren ehemaligen Stecher zu besuchen und ihm das heimzuzahlen. Seine Frau reist offensichtlich irgendwie mit hinterher und ja, es sieht echt ganz schön fremdschämig aus. Ich fand's schlimm, im Trailer zumindest. André Dussillier hier in der Hauptrolle neben Sabine Azéma und Thierry Lhermitte im Film von Yvonne Calberac. Aber vielleicht sind wir auch nicht wirklich die Zielgruppe. Ja, neue Visionen macht's möglich, würde ich mal sagen, denn die platzieren ihren Film dann ja auch immer sehr breit und sehr großflächig. Ich denke mal, das ist dann doch irgendwie Best-Ager-Kino wahrscheinlich. Liebesbriefe aus Nizza ebenfalls zu sehen. Jo, und das beschließt die Kinowoche, die zumindest das ein oder andere Highlight zu bieten hat. In der letzten Woche gab es auch schon einen, wie schon erwähnt, recht großen Film, der in diesem Monat so ein bisschen unseren Soundtrack des Monats beisteuern wird. Die Rede ist natürlich von Deadpool und Wolverine. Wir hören aber jetzt nicht NSYNC und Bye Bye, das machen wir irgendwann anders nochmal, denn jetzt hören wir ein bisschen aus dem Soundtrack von Rob Simonson. Aus Deadpool und Wolverine und gleich haben wir dann noch was für euch in der Sofa-Ecke.
Der Soundtrack des Monats.
Bewohner der Erde, hier spricht Postetnik Vogon Jelz vom Galaktischen Hyperraumplanungsrat. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, sehen die Pläne zur Entwicklung der Außenregionen der Galaxis den Bau einer Hyperraum-Expressroute durch Ihr Sternensystem vor. Und Ihr Planet ist einer von denen, die gesprengt werden müssen.
Hitchhiker könnte man noch mal gucken, finde ich. Durchaus sehenswert. Gut, aber von ja, The Day the Earth Blew Up, wozu das hier noch irgendwie so ein bisschen der Nachklapp war, kommen wir stattdessen jetzt hier ins finstere Mittelalter, mehr oder weniger. Wir kommen nämlich zur...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, und das Decameron ist eine Sammlung von 100 Novellen von Giovanni Boccaccio und unter anderem vielfach verfilmt worden, diese ganzen Geschichten, auch von Pier Paolo Pasolini im Jahr 1970. Und jetzt bei Netflix.
Jetzt bei Netflix.
Das Schöne an Netflix ist ja durchaus irgendwie, dass man da auch mal sich den Horizont erweitern lassen kann. Ne?
Ja, wobei sie die Rahmenhandlung genommen haben und als Sexkomödie verfilmt.
Warum nicht? Pasolini hat, glaube ich, auch genug Sex drin gehabt.
Ja, ja, das, also auf jeden Fall. Das Ganze ist ja, eine Miniserie, also in 8 Folgen abgeschlossen. Das Netflix-Phänomen von es wird einem weggecancelt, entfällt also. Mhm. Und es spielt im Florenz des 14. Jahrhunderts. Die Pest herrscht, überall Tod und Verderben. Und eine Gruppe von Leuten, tatsächlich auch hier 10 Leuten, wird ja, eingeladen in eine Villa außerhalb der Stadt. Also sie isolieren sich sozusagen von der Pestilenz und kommen da alle zusammen, sind ja praktisch gemeinsam eingesperrt und es gibt da verschiedenste Beziehungskonstellationen unter ihnen. Auch hier wieder Dienstbotinnen und Herrschaften, Ehe, versprochene Ehen und Arzt-Patient, solche Konstellationen gehen da hinein und die Leute sind alles durchaus unterhaltsame, nicht immer sympathische Figuren und durchaus auch überzeichnet und beginnen halt Affären miteinander zu haben, sich gegenseitig zu belügen, um ihren Aufenthalt in der Villa immer weiter zu verlängern. Das Ganze eskaliert über die Zeit zu durchaus auch Gewalt, Tod. Also die Serie macht da einige harte Wechsel von, ja, das ist jetzt hier irgendein lustiger, anzüglicher Witz und danach passiert irgendwas einfach ziemlich Grausames. Also es ist eine Serie über die Zeit der Pest im finsteren Mittelalter und es sieht auch einfach so aus. Und man kriegt halt viel mit. Also von den ganzen Filmen, die wir hier angesehen haben, ist das hier wahrscheinlich das Expliziteste, was halt Gore und auch Sexualität angeht, was wir haben. Und es funktioniert für mich als Komödie, was das Pacing angeht. Ich schätze das Set-Design und das Kostümdesign, weil es eben nicht nur generische Mittelalterklamotten hat, sondern auch wie farbenfroh das Ganze eben in der italienischen Renaissance gewesen ist, zur Schau stellt und den Charakter und Identitäten gibt. Also zum Beispiel gibt es halt einen lesbischen Charakter, der auch sozusagen Mittelalter-Butch ist. Also sie trägt eher so eine Art an Kleid, das an eine Mönchsrobe angelehnt ist, ein sehr gerade geschnitten und so ein Pagenschnitt. Also es ist halt etwas, was heute niemand tragen würde, aber was eben im Kontrast zu den anderen Figuren halt deutlich macht, was für ein Vibe sie haben soll. Und dann gibt es eben welche, die komplett übertrieben fashionable sind. Und das Ganze funktioniert, ist durchaus auch irgendwie, ich fand es sympathisch von den Leuten anzusehen. Es hat immer wieder Needle Drops, halt so Wave-Klassiker der 80er Jahre. Und wenn halt nachdem eine Dienerin sich ihrer Herrin entledigt hat, Master and Servant läuft.
Oh das, ja.
das ist sozusagen der erste Needle Drop, der halt kommt, nachdem es vorher halt also relativ mittelalterlich war, dann fühlte ich mich abgeholt und wusste. Man merkt auch eben, das ist ein Film oder eine Serie, die sich nicht wirklich sozusagen als historisches Dokument versteht oder komplett ernst nimmt, sondern einfach da das Ganze zum Anlass genommen hat, was Unterhaltsames zu inszenieren. Und gleichzeitig, ich habe es im Englischen jetzt gesehen, merkt man auch, dass das Spiel mit Sprache da sehr gepflegt wird und einfach mittelalterliches Vokabular und das hat sehr moderne Gedanken und halt auch einfach wie sexuelle Handlung so umschreibt, verwendet wird. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo man merkt, ins Drehbuch ist durchaus Liebe reingeflossen, auch wenn es vielleicht nicht ist, was man erwarten würde bei einer Inszenierung von Hochkultur. Aber das Decameron ist halt auch Hochkultur, einfach weil es so lange erhalten geblieben ist und nicht notwendigerweise, weil die Inhalte irgendwie zahm, langweilig oder bieder waren und ist diese Serie auch nicht. Also ich fand's sehenswert.
Ja, The Decameron quasi, weil die amerikanische Produktion ist es ja. Und ja, klingt so ein bisschen wie ein bisschen so ein typisches Netflix-Futter eigentlich. Wir nehmen einen Stoff, inszenieren ihn halt irgendwie modern und bauen noch ein paar Pop-Klassiker mit ein, in jedem Fall. Klingt nach Spaß auf jeden Fall. Ja,
hatte ich.
Schön. Das freut mich, The Decameron, das Decameron also jetzt zu sehen bei Netflix. Unsere Empfehlung aus der Sofa-Ecke. Dann hat das Ascot Elite noch ein paar DVDs oder vor allen Dingen auch Blu-Rays mitgegeben. Ich glaube, es sind lange Blu-Rays gewesen. Von Going to Brazil, eine französische Komödie von Patrick Mie. So ein bisschen Hangover in Brasilien. Also hier ist es irgendwie Junggesellenabschied, Junggesellinnen-Tour. Und dann treffen sie auf einen Typen, der zu aufdringlich wird und bringen den dann zufällig um die Ecke halt eben. Und finden sich dann auf der Flucht vor der Familie. Also eine Partyzeit quasi, ein Partytrip, der hier ein bisschen aus dem Ruder läuft in Brasilien. Die französische Komödie Going to Brazil jetzt auch zu haben als Blu-ray und DVD zu gewinnen nachher auch. Und auch frisch erschienen auf DVD und Blu-ray und auch als schickes Mediabook ist Civil War. Alex Garlands Film, der in diesem Jahr bei uns in die Kinos gekommen ist und ja, unsere Redaktion auch hier durchaus ein bisschen, glaube ich, geteilt hat in der Rezeption. Könnt ihr alles nochmal nachhören, wenn ihr wollt.
Ja, ich kann jetzt sagen, auf jeden Fall die Bildmarke hat den Brad Sommer vorausgesehen mit dem Grün.
Ja, stimmt. Stimmt. Da schließt sich der Kreis. Es ist alles abgekartet. Auf jeden Fall der erfolgreichste Film für A24 mit 130 Millionen weltweit im Moment. Und ja, Civil War jetzt also auch auf DVD und Blu-ray zu haben und zu gewinnen. Zu gewinnen natürlich beim Filmriss Filmquiz. Wir hören aber, weil wir noch ein kleines bisschen Zeit haben und dann hier nicht irgendwie Dead Air produzieren wollen, einen kleinen Song, würde ich sagen. Die sind ja immer so schön kurz vom Soundtrack zu Deadpool und Wolverine und gleich dann hier das Filmriss Filmquiz.
Du, darf ich dich noch was fragen?
Wenn es jetzt um meinen Familiennamen geht, der ist Larieux.
Nein, es geht um ein Rätsel.
Ach, ich hasse Rätselraten.
Der Soundtrack des Monats. Filmriss Filmquiz.
Genau, Soundtrack des Monats eben und jetzt Filmriss Filmquiz. Letzte Woche gab es hier natürlich zu erraten Toni Erdmann zu 2:1 mit Sandra Hüller. Und in dieser Woche gibt es ein neues und das geht so.
Die Nacht ist teuflisch heiß. Ein lausiges Zimmer in einem lausigen Teil einer lausigen Stadt. Vor mir eine Göttin. Sie sagt, sie will mich. Ich vergeude keine Sekunde damit, mich zu fragen, womit ich dieses Glück verdient habe.
Ich will dich.
Sie duftet, wie Engel duften sollten. Die perfekte Frau. Die Göttin.
Ich brauche dich.
Goldie. Sie sagt, ihr Name ist Goldie.
Ja, und wer das weiß, was das denn war, der schreibt an.
Schreiben an. filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche Freikarten zu Tatami, es gibt Freikarten zu Trap und wir haben auch noch Freikarten zu die Ermittlungen aus der letzten Woche.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Macht pünktlich Schluss und verabschiedet sich bei euch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Nächste Woche dann der Horrorfilm des Jahres, des Jahrhunderts, des irgendwas, keine Ahnung.
Der gruseligste Film.
Der gruseligste Film ever. Forever and ever. Get everybody in the stuff together. 200% Wolf.
Okay, der sah auch gruselig aus.
Ja, aber auch anderes, was es nächste Woche hier zu erleben und zu sehen gibt. Es gibt garantiert wieder gute Filme und es gibt auch garantiert wieder schicke Sofa-Ecken dazu. Das und mehr in der nächsten Woche. Vielen Dank an Flo.
Ciao, Kakao.
Und danke an Jasmin.
Bye.
Lars sagt auch Tschüss und grüßt noch an den Robert, der war mit dabei. Vielen Dank auch für den Mönch und den Lama und alles, was dazugehört. Und das letzte Wort hat der hier.
Hey, ich grüße alle Hörer vom Kinomagazin. Ich bin Benjamin Völz, die Stimme von Johnny Silverhand. Und viel Spaß beim Weiterhören.